Herzlich willkommen bei Zeit zu wachsen, dem Podcast für Eltern und Fachkräfte rund um bedürfnisorientiertes Leben und Arbeiten mit Kindern. Ich bin Andrea Dannhauser, Vierfachmama mit ADHS, Erzieherin und Coach. Schön, dass du hier bist. Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Zeit zu wachsen. Heute gibt es eine ganz besondere Folge. Sowas hatte ich noch nie. Das hat den Grund, dass es mir dieses Mal einfach oder für meinen Interviewgast nicht möglich ist, einfach so mit mir eine Aufnahme zu machen zu einer bestimmten Zeit, einfach aufgrund der Lebensumstände. Mein Interviewgast, meine Gästin ist heute die Marie, und die erzählt uns über, also eigentlich stellvertretend für ihre Tochter, für die Pauli. Das sind auch ihre richtigen Namen, weil die Pauli kurz vorher gesagt hat, ja, also sie möchte ihre Geschichte erzählen. Das ist eine ganz besondere Geschichte, aber keine Seltenheit. Vielleicht habt ihr mitbekommen, dass diese Woche in ganz vielen Städten Deutschlands Liegend-Demos waren. Wenn ihr sagt, nö, habe ich nicht mehr gekriegt, dann googelt das unbedingt mal, guckt mal. Dabei geht es um eine Krankheit, die nennt sich MECFS. Und dadurch sollte aufmerksam gemacht werden, dass ganz, ganz viele Menschen eben nicht auf Demos gehen können, eben nicht laut werden können, weil die in ihren eigenen vier Wänden eingesperrt sind, nicht durch einen Schlüssel, sondern durch ihren Körper. Und Pauli, also Maries Tochter, ist einer von diesen Menschen, die an MECFS sehr, sehr schwer erkrankt sind. Und ich habe sie auf Instagram kennengelernt, also die Marie, ihre Mama, und habe sie gebeten, dass sie mir, oder habe sie gefragt, ob sie ihre Geschichte erzählen wollen. Ich sage hier gleich vorab, ich sage jetzt mal eine Mini-Triggerwarnung, das ist eine sehr, sehr schwere Folge. Die ist nicht so flapsig und so lustig wie sonst. Das Thema nimmt mich auch ziemlich mit. Mir geht die Geschichte von Pauli und ihrer Familie sehr, sehr ans Herzen. Und ich habe auch im Bekanntenkreis im Erweiterten einen Fall. Allerdings ist die Person schon eher in meinem Alter und Pauli ist noch ganz jung. Nichtsdestotrotz nimmt mich das mit. Ich möchte das aber machen, weil es mir so wichtig ist, dass mehr Menschen über MECFS Bescheid wissen oder ME, wie wir im Laufe der Folge dann, ihr werdet auch von Marie gleich noch hören, warum wir es dann einfach nur noch ME nennen, dass mehr Leute darüber Bescheid wissen, dass ihr vielleicht auch mit laut werden könnt, dass ihr, wenn ihr mal was spenden wollt, gerne dafür die Forschung spendet, weil es so wahnsinnig viele Menschen sind, die weltweit betroffen sind. Hier in Deutschland auch ganz viele Kinder, ganz viele Erwachsene, die aus dem Leben gerissen werden. Und das kann einfach tatsächlich jeden von uns treffen. Da ist niemand gefeit. Und tatsächlich gibt's leider auch einige Daten dazu, dass neurodivergente Menschen tatsächlich anfälliger sind für ME. Umso mehr berührt mich das und macht mir auch Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen überlegt euch gut, ob ihr die Folge, also wann ihr die Folge anhört, vielleicht einfach, wenn ihr gerade stabil seid, wenn es ein guter Tag ist, oder ihr hört sie mit jemand zusammen. Und wenn er sagt, boah, nee, im Moment bin ich eh so ein bisschen seelisch wackelig, dann skippt ihr die vielleicht und hört sie ein andermal. Oder empfehlt sie gern auch anderen Menschen, die darüber Bescheid wissen sollten. Gern auch Leute aus dem medizinischen Bereich, ganz wichtig, weil da gibt's leider noch ganz, ganz viel Unwissen. Und das verschlimmert für viele Betroffene die Situation ganz maßgeblich, weil die falsch behandelt werden dann. Das erzählt euch die Marie aber gleich. Wir werden das in dieser Form machen, dass ich spreche die Fragen ein und die Marie hat mir per Sprachnachricht geantwortet und mein lieber Mann schneidet das so zusammen, dass es für euch ein sinnvolles Interview ergibt. Und nur so, auf diese Art und Weise konnten wir das machen, weil die Marie einfach die Fragen dann beantworten konnte, teils mitten in der Nacht, teils irgendwann zwischendrin am Tag, wenn es gerade ging in ihrem pflegerischen Alltag, weil sie sich einfach um die Pauli kümmert. So, dann hoffe ich, ihr seid startklar und ich würde mich sehr freuen, wenn wir Feedback kriegen. Ich leite es natürlich auch weiter an Marie und Pauli. Also sagt mir gern, ob euch das irgendwie berührt, ob ihr ähnliche Situationen kennt, ob ihr Menschen kennt, die betroffen sind. Also ich freue mich sehr, sehr über euer Feedback dafür. Danke. Hallo Marie, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast und heute hier bist, beziehungsweise über Sprachnachrichten hier bist. Dein Kind, die Pauli, ist an ME/CSF erkrankt. Kannst du uns kurz erklären, was das genau ist und wie dann bei euch der Verlauf war?
Hallo liebe Andrea, ich danke dir herzlich für die Einladung in deinen Podcast und freue mich sehr, heute über die myalgische Enzephalomyelitis zu sprechen. Mein Kind Pauli, sie ist 18 und schwer an dieser Krankheit erkrankt, lebt im Dunkeln und führt ein Leben, das wir uns eigentlich so gar nicht vorstellen können, dass ich auch, bevor sie betroffen war, überhaupt nicht kannte. Die Abkürzung für diese Erkrankung heißt ME/CFS. Das CFS steht für Chronic Fatigue Syndrom, was aber da unpassend dieser Erkrankung mal mit hinzugefügt worden ist. Chronic Fatigue Syndrom kennt man vielleicht von Multiple Sklerose, Krebserkrankung, Fibromyalgie. Aber bei ME/CFS ist es anders. Deswegen sagen viele einfach auch nur ME, was ich in den restlichen Erklärungen auch so machen werde, also nur noch ME sagen. Bei ME ist es so, dass es eine schwere Multisystemerkrankung ist und es einfach wirklich jeden jederzeit treffen kann. Meist tritt es auf nach Infekten und man wird einfach nicht wieder ganz gesund. Es kann aber auch durch die Corona-Impfung auftreten oder durch Antibiotika wie die Fluorquinoline, durch Unfälle und andere Faktoren, die wir jetzt noch gar nicht so genau kennen. Bei der myalgischen Enzephalomyelitis funktioniert das Immunsystem nicht mehr richtig. Auch unser autonomes Nervensystem, das unsere Atmung steuert, unsere Verdauung, ob wir gerade gestresst oder entspannt sind, das ist alles gestört. Die Mitochondrien in unseren Zellen, die kleinen Kraftwerke, die unsere Energie bereitstellen für die Atmung, fürs Laufen, fürs Sprechen, für alle Aktivitäten, die wir so machen, die funktionieren nicht richtig. Der ganze Körper weist Entzündungsprozesse auf, auch im Gehirn. Es gibt Autoimmunprozesse. Also es ist eine wirklich sehr schwere Multisystemerkrankung, die einen ja wie aus dem Nichts trifft und von ganz vielen Ärzten nicht erkannt oder auch nicht ernst genommen wird, weil es hauptsächlich Frauen betrifft und es ganz lange auch noch heute meist als Psyche abgetan wird, als psychische Erkrankung, die es aber eindeutig nicht ist und das ist schon belegt. Ja, Pauli, mein Kind, die jetzt schon 18 Jahre alt ist, sie liegt schon seit über einem Jahr im Dunkeln und in der Stille. Sie hat Schmerzen, leidet unter Übelkeit, massiver Reizüberflutung, Einsamkeit, Hunger. Sie hat einen dauerhaften Tinnitus mit Ohrgeräuschen wie Sirenen. Und sie muss so viel aushalten, weil keiner wirklich helfen kann, weil es für diese Erkrankung noch keine Therapie gibt. Man kann nur versuchen, mit Medikamenten, die für andere Erkrankungen zugelassen sind, Symptome, einzelne Symptome zu lindern, aber die Ursache dieser Erkrankung, die ist immer noch nicht richtig aufgedeckt worden und es gibt deswegen auch noch keine Therapie gegen diese Erkrankung. Ja, man fragt sich vielleicht, warum ist da noch keine Therapie gefunden, warum weiß man noch nicht, obwohl diese Erkrankung schon seit 50, 60 Jahren bekannt ist. Das Problem ist, dass die amerikanische Gesundheitsbehörde die ganzen Beobachtungen der Ärzte nicht ernst genommen hat und leichtfertig das als chronisches Fatigue-Syndrom abgetan hat, das aus psychischen Ursachen zu diesem Krankheitsbild führt. Weil es hauptsächlich Frauen betrifft, passiert das Gleiche, wie es zum Beispiel auch bei MS der Fall war oder auch bei Helicobacter, einem Magenbakterium oder einem Magenerreger. Man tut es als psychische Erkrankung ab, was aber mittlerweile belegt ist, denn es gibt biomedizinische Ursachen und biomedizinische Nachweise, die man mittlerweile durch ganz spezielle hochauflösende MRTs oder Scans von Gehirnen und dem Körper darstellen kann. Also man kann die Entzündungsprozesse darstellen, man kann auch im Blut mittlerweile ein bisschen was darstellen, aber es ist noch nicht so, dass der Arzt jetzt Blut abnehmen kann und das sehen kann. Das ist etwas, was bisher nur in den Forschungslaboren stattfindet und hoffentlich irgendwann auch in die Praxis kommt. Ja, leider wird das so oft auf die Psyche geschoben oder die Eltern werden als überfürsorglich bezeichnet, dass die Erkrankung entweder gar nicht erkannt wird oder es sogar falsche Empfehlungen gibt, dass man sich mehr bewegen soll, dass man mehr Sport machen soll, was dann wieder zu Verschlechterungen führt. Das ist leider wirklich ein Skandal, muss man sagen. Denn es wird allerhöchste Zeit, dass mehr Forschung passiert und dass diese Off-Label-Medikamente, also die man quasi aus anderen Erkrankungsgebieten kennt und die Symptome abmildern können, dass man die nicht nur hernimmt, um ein bisschen was abzumildern, sondern dass man das Ganze weiterentwickelt und dass man die auch nicht, so wie es jetzt ist, selbst zahlen muss, sondern dass es von der Krankenkasse anerkannt und übernommen wird. Die Forschung, die wurde leider jahrzehntelang versäumt, weil man nicht ernst genommen worden ist. Und jetzt ist es so, dass es zwar eine Forschungsdekade geben soll, also sprich 500 Millionen Euro, über 10 Jahre verteilt, aber dass es angesichts dieses Ausmaß dieser Erkrankung immer noch viel zu wenig. Die aktuellen Medikamentenentwicklungen, die dauern immer noch mindestens 10 Jahre an. Also sprich, ein wirksames Medikament, das ursächlich ansetzt, hoffentlich, das wird immer noch 10 Jahre Entwicklung benötigen und Zulassungsprozess benötigen, bis Erkrankte endlich Hilfe bekommen können. Dazu kommt dann hinzu, dass so Schwerstbetroffene wie auch mein Kind ganz häufig Medikamente nicht vertragen. Und so stellt man sich die Frage, wie kann man denn dieser Personengruppe helfen? Also es gibt milder Betroffene, die können das Haus verlassen, die können was unternehmen, können zur Schule und in die Arbeit gehen, aber sind halt danach wirklich völlig lahmgelegt. Und dann gibt's Betroffene, die können schon nicht mehr arbeiten und nicht mehr in die Schule gehen. Die können sich vielleicht nur noch hauptsächlich zu Hause aufhalten und müssen sich total oft hinlegen und schonen, weil ihnen die Energie fehlt, weil ihr Körper mit diesen Entzündungen halt beschäftigt ist. Und dann gibt es leider schwer und schwerst Betroffene, die teilweise komplett bettlägerig sind und eben wie meine Pauli im Dunkeln liegen und auch Gespräche nicht ertragen können, Berührungen nicht ertragen können und sich wirklich wie lebendig begraben fühlen. Es sind auch leider nicht mehr so wenige Leute, die sich dann für einen assistierten Freitod entscheiden, weil sie die Schwere dieser Erkrankung nicht ewig aushalten können. Man hält natürlich eine ganze Weile durch, weil Man hat die Hoffnung, dass man irgendetwas findet, was einem hilft und dass dieser schlimme Zustand wieder aufhören möge. Aber im Laufe der Zeit des Ausprobierens kann man natürlich Glück haben und irgendetwas greift, oder man kann einfach Pech haben und verträgt nichts von diesen Off-Label-Medikamenten oder anderen Therapieoptionen wie Sauerstofftherapie und Immunabsorption, bei dem das Blut ausgewaschen wird. Teilweise verschlechtern diese Therapiemaßnahmen den Zustand weiter, weil sie den Körper stressen. Und irgendwann kann man diesen Zustand einfach nicht mehr aushalten, so auf Pflege angewiesen zu sein, das Licht nicht zu sehen, sich nicht unterhalten zu können. Ganz oft, und auch bei Pauli ist es so, dass Nahrungsmittel nicht mehr vertragen werden und man sich nur noch von ganz wenig Lebensmittel ernähren kann oder eine Sonde benötigt. Ja, die Geschichte so einer Schwerstbetroffenen von Sarah Buckel hat unser früherer Gesundheitsminister, der Karl Lauterbach, mitbekommen. Das Ganze hat ihn sehr berührt und seitdem engagiert er sich auch enorm für Erkrankte und fordert mindestens 1 Milliarde Euro für Forschung und Medikamentenentwicklung. Und das ist auch wirklich das Mindeste, was angesichts der hohen Zahl und des hohen Leidensdrucks, den Betroffene haben, angemessen wäre. Aber leider bewegt sich die Politik noch nicht in diese Richtung, wie es wirklich notwendig wäre. Wir werden total übersehen. Und nur, weil bestimmte Organisationen wirklich massive Methoden aufgefahren haben. Bei Demos zum Beispiel hat die Organisation Kinder-MECFS Mein Kind kann nicht mehr eine Demo organisiert, bei der Leichensäcke symbolisch für unsere Kinder vor dem Forschungsministerium aufgebaut worden sind. Sie sollten darstellen, dass unsere Kinder sich wie lebendig begraben fühlen und auch aufzeigen, dass nicht wenige an MECFS versterben. Manche tatsächlich durch Organversagen oder durch Verhungern, weil sie keine Nahrung oder auch keine Sonnennahrung mehr vertragen, und andere, weil sie sich für den assistierten Freitod entscheiden, weil sie es einfach nicht mehr aushalten können. Und dann gibt's natürlich auch Betroffene, die sich selbst das Leben nehmen. Ja, ich erzähle ein bisschen was zu Paulis Krankheitsgeschichte. Im Sommer 2018, also schon vor 8 Jahren, hatte Pauli erste Symptome. Sie hatte 3 schwere Infekte, relativ schnell hintereinander. Da war sie gerade mal so 10, 11 Jahre alt. Und sie wurde nicht mehr richtig gesund. Sie fühlte sich erschöpfter als vorher. Sie bekam Atemschwierigkeiten. Sie war deutlich weniger belastbar. Die Kinderärztin meinte nur dazu, ja, das ist ein bestimmtes Syndrom bei den Stimmbändern, das geht schon wieder weg, das verwächst sich. Das sind viele Jugendliche in dem Alter. Es verwuchs sich leider nicht. Es wurde immer schlechter. Der Lungenfacharzt diagnostizierte ein Asthma, obwohl er als Lungenfacharzt schon damals hätte erkennen müssen, dass es sich um ME handelt. So ging das lange weiter. Pauli wurde eigentlich immer schwächer, bekam immer mehr Symptome. Und im Mai 2024, also 6 Jahre später, war Pauli ganz plötzlich massiv lichtempfindlich, ertrug auch Geräusche nicht, lag eine Woche im Dunkeln. Etwas zu essen hat sie enorm angestrengt, sie hatte leicht erhöhte Temperatur, das Sprechen war ihr kaum möglich. Zuhören oder aufs Handy schauen ging auch fast gar nicht. Also die Rollos waren runtergefahren. Wir dachten, sie hat eine Erkältung, aber eigentlich war es anders wie eine Erkältung. Und seitdem hatte Pauli auch eine Darmproblematik. eine Geruchsstörung. Also sie hatte so einen ganz üblen Geruch in der Nase. Sie hatte Bauchschmerzen, Übelkeit und auch immer weniger Kraft. Ihr Zustand wurde ab dem Zeitpunkt schleichend immer, immer schlechter. Und wir wussten gar nicht so richtig, was los ist. Im Nachhinein wissen wir, das war vermutlich ihr allererster Crash, nachdem sie am Abend vorher ihr Zimmer intensiv aufgeräumt und gereinigt hatte und es auch emotional sehr anstrengend und belastend für sie war. Wir wissen mittlerweile durch die Kenntnisse über ME, dass nicht nur körperliche Anstrengung, sondern auch, was einen emotional auffühlt, zu einem Crash führen kann. Das Ganze war im Mai 2024 und im September wurden die Symptome stärker, die Erschöpfung war massiv nach einem Urlaub und dem Schulbeginn. Es kamen POTS-Symptome hinzu. POTS ist eine Begleiterkrankung oder manche Menschen haben auch POTS als alleinige Erkrankung. Da funktioniert der Bluttransport nicht mehr richtig. Die Beine taten ihr oft davon weh, weil das Blut von den Beinen nicht mehr richtig nach oben kam. Der Puls raste schon im Liegen und stieg enorm an, als sie sich hinsetzte oder auch nur aufstand. Die Atemprobleme wurden immer mehr, sie war immer weniger belastbar. Spazieren gehen fühlte sich an wie Leistungssport zu betreiben. Also wir gingen los und bei der kleinsten Steigung war sie völlig außer Atem und völlig K.O. Sie musste total viel liegen, weil Sitzen sehr anstrengend war und so weiter und so weiter. Also die Symptome wurden nicht mehr besser. Wir haben total viele Ärzte aufgesucht, aber keiner hat irgendwie was gefunden. Wir bekamen die Empfehlung, beim Lungenfacharzt ein Langzeit-EKG zu machen, ein Belastungs-EKG zu machen. Ja, und dieser empfahl einfach mehr Asthma-Spray zu verwenden und sich mehr zu bewegen, obwohl das bei ME schädlich ist. Natürlich ist eine moderate Bewegung gut, aber er sagte, wir müssen die Ausdauer steigern und das hat Polly total überlastet und weiter verschlechtert. Im November dann musste sie schon über 20 Stunden pro Tag liegen. Sie war dann ziemlich isoliert in ihrem Zimmer und deswegen haben wir uns entschieden, das Sofa vom Wohnzimmer in die Küche zu bringen, damit sie nicht immer alleine ist. Und da ich täglich oft in der Küche war, hat sie sich dann auf dem Sofa zu mir gesellt und immer mehr kam es dazu, dass es ihr schlecht ging, dass sie Übelkeit hatte, dass sie so erschöpft war, dass es angefangen hat, dass ihre Muskeln wehgetan haben und ich dachte, ja, okay, das kommt vom Liegen. Natürlich, wenn man sich nicht mehr bewegt, dann kommt das vom Liegen. Blutwerte beim Kinderarzt waren relativ unauffällig, bis auf ganz wenige Mängel von Vitaminen, die wir dann angefangen haben auszugleichen. Und einen Monat später waren dann die Muskelgelenk und die Nervenschmerzen schon ganz schön massiv, so dass ich sie überredet habe, Übungen zu machen, bei denen sie auch völlig fix und fertig waren, die natürlich nichts außer einer Verschlechterung gebracht haben. Dann haben wir auf eine Empfehlung vom Gastroenterologen hin versucht, glutenfrei zu essen. Das brachte aber auch keine Verbesserung. Und es kam immer mehr dazu, dass Geräusche und Licht ein Problem waren. Wir meldeten sie bei einem Spezialzentrum an, weil sowohl wir wie auch der Kinderarzt den ersten Verdacht auf ME hatten. Ja, leider ist es so, dass bei diesem Zentrum die Wartefrist 5 Monate ungefähr betrug zu dem Zeitpunkt und uns nicht wirklich geholfen werden konnte. Wir mussten irre viele Fragebögen ausfüllen, was wir auch Stück für Stück gemacht haben. Die Fragebögen, die Pauli selber ausfüllen sollten, also die sie selbst ausfüllen sollte, die haben Wochen gebraucht, bis wir sie fertig bekommen haben und letztendlich konnte sie sie dann gar nicht mehr selbst ausfüllen, sondern ich musste das für sie machen. Ihre Geräusch- und Lichtempfindlichkeit war so massiv, dass sie sich ins abgedunkelte Zimmer alleine zurückgezogen hat. Es ging ihr extrem schlecht. Sie hat Gesellschaft oft nicht mehr ertragen, fühlte sich extrem einsam und hatte dann aber auch immer weniger Kraft, um das Essen selbst zum Mund führen zu können. Das heißt, wir haben damit begonnen, dass ich ihr das Essen zum Mund eingegeben habe. Was auch eine Riesenumstellung ist, wenn man immer selbstständig ist und dann plötzlich mit 16 Jahren das Essen von seiner Mama eingegeben bekommt. Auch die anderen Symptome, die wurden immer stärker. Schmerzen, Hitzegefühl, Übelkeit, dieser üble Geruch in der Nase, dass ihr Herz pochte und der Puls so hoch ging. Aber wir dachten trotzdem irgendwie, das wird schon wieder. Wir werden doch was finden, was hilft. Die Ärzte werden doch irgendwas finden. Aber dem war leider nicht so. Ende Januar waren wir dann so verzweifelt, dass der erste Krankenhausbesuch anstand, um die Beschwerden abzuklären. Aber der hat leider auch nicht viel gebracht. Es wurde einiges untersucht. Aber auch da war schon am ersten Tag die Rede von Psychosomatik. Dass auf jeden Fall ein Aufenthalt auf einer psychosomatischen Station empfohlen wird. Also bevor überhaupt der Körper richtig untersucht worden ist, ne? Ja, da sind wir leider nicht die Einzigen. Ein Lungenfunktionstest war auffällig, ein sogenannter Spähtest war auffällig. Trotzdem wird es weiter auf die Psyche geschoben und der Aufenthalt auf der psychosomatischen Station empfohlen. Dort hätte Pauli aber alleine bleiben müssen, obwohl sie damals schon so viel auf Hilfe angewiesen war. Also das Essen eingegeben bekommen hat und. Dort hätten auch Therapien stattgefunden, für die Pauli schon gar keine Kraft mehr hatte und die ja eigentlich, so wie wir es jetzt mit unserem heutigen Wissen, geschadet hätten. Ja, das Leben mit der Erkrankung, das hat uns total überrollt. Also man weiß gar nicht, wie einem geschieht. Im Februar 2025 kam dann eine Ärztin mit einer Begleitärztin zu uns nach Hause von diesem Spezialzentrum. Wir hatten eigentlich nur total Glück, dass jemand anders kurzfristig abgesagt hatte und die zu uns kam. Ich hatte da jede Woche völlig verzweifelt angerufen und die hatten mir aber gesagt, es tut uns leid, wir können Ihnen kein Krankenhaus empfehlen. Und auch den Aufenthalt in einer Psychiatrie überhaupt nicht empfehlen, wie es zum Beispiel im Krankenhaus empfohlen worden ist. Denn das würde die Erkrankung nur weiterhin massiv verschlechtern. Wir sollten wirklich nur ins Krankenhaus gehen, wenn es gar nicht mehr anders geht. Oder in eine Psychiatrie, wenn sie suizidal wäre. Ja, natürlich sind wir dann nicht ins Krankenhaus gegangen, bis es irgendwie gar nicht mehr ging. Aber der Aufenthalt im Krankenhaus hat ehrlich gesagt auch nichts gebracht. Also durch viel Glück, dadurch, dass ich da jede Woche angerufen habe und jemand anders spontan abgesagt hat, kamen die Ärztinnen zum Hausbesuch und hatten Pauli auch versprochen, dass sie sich innerhalb einer Woche melden, um ihr zu helfen bezüglich der Schmerzthematik. Aber es kam nie ein Anruf. Überhaupt nicht. Auch die Kommunikation vom Kinderarzt mit diesem Spezialzentrum wurde nicht immer erwidert. Er musste immer wieder nachhaken. Und eigentlich sind die dafür da, dass die Kinderärzte beraten, dass sie uns behandeln, also dass sie Pauli behandeln und ihr helfen. Es kam kein Anruf mehr. Wir wurden mit den Schmerzen und den anderen Symptomen alleine gelassen, leider. Durch andere Betroffene erfuhr ich von dem Verein Nicht Genesen Kids, was echt super war, weil da konnte ich mich endlich mit anderen Eltern austauschen und erhielt Tipps zum Vorgehen und zur Medikation. Andere pflegende Eltern erklärten mir ihre Situation und ich fühlte mich endlich nicht mehr alleine. Also was eigentlich Ärzte wissen sollten, das habe ich dort erfahren, was für Medikamente man verwenden könnte, was die bestimmten Symptome bedeuten, wie man damit umgehen kann, dass es sowas wie das Mastzellaktivierungssyndrom gibt, das abgekürzt MCAS heißt, also in der Zukunft sage ich jetzt nur noch MCAS, dabei handelt es sich eben um das Mastzellaktivierungssyndrom, was auch ganz große Probleme bereitet.
Was bedeutet das für euch als Familie? Wie sieht euer Alltag so aus? Wie ist das für euch?
Ja, also man sieht, diese Erkrankung, die ist echt auf verschiedenen Ebenen ganz schön fies. Und das schlägt einem dann natürlich auch ordentlich auf die Psyche, wenn man sich nicht mehr gut bewegen kann, wenn man Essen nicht verträgt, wenn man Hilfe beim Essen braucht, beim Anziehen und, und. Also haben wir mit Psychopharmaka versucht, Paulis Situation zu verbessern. Aber auch das war alles unverträglich und hat ja teilweise noch mehr Symptome verursacht. Wir haben versucht, dass Pauli Babygläschen isst, weil das Kauen so anstrengend wurde, weil sie schon an Gewicht verloren hat. Aber auch das hat nicht gut geklappt. Wir haben dann versucht, mit Trinknahrung zu arbeiten, aber auch das war massiv anstrengend, wurde auch nicht gut vertragen. Ja, und man muss sich vorstellen, das Leben findet über 23 Stunden am Tag nur noch im Bett statt. Man hat einen enorm hohen Leidensdruck, Schmerzen und durch die Unverträglichkeiten der Lebensmittel oder auch dieser Trinknahrung hat man auch neurologische MCAS-Reaktionen, also sprich Reaktionen im Gehirn oder Muskel- und Gelenkschmerzen. Unser Kinderarzt ist so super, der hat alles versucht, der hat sich informiert, mit diesem Spezialzentrum zusammengearbeitet, hat sich belesen und hat uns versucht, alles zur Verfügung zu stellen, was es nur gibt, damit es Pauli besser geht. Fast alles davon müssen wir selber zahlen, weil es Off-Label-Behandlung ist. Und aus unserer Verzweiflung heraus haben wir dann auch einen Privatarzt oder eine Privatärztin gesucht, aber die meisten sind voll, nehmen niemanden mehr auf oder Kosteneinheiten Geld, haben lange Wartelisten. Ja, und wir haben uns super glücklich geschätzt, gefühlt einen zu finden, der uns relativ schnell aufgenommen hat. Aber auch die kennen sich nicht mit allem aus und haben einfach auch sehr wenig Kapazitäten und sind natürlich auch in ihren Möglichkeiten zu helfen beschränkt, weil es hier immer noch keine Therapie gegen diese Erkrankung gibt. Auch die können nur alles irgendwie durchprobieren und versuchen, je nach Symptomatik, den Patienten zu helfen. Ja, im April hatte Pauli dann immer mehr Schmerzattacken. Es kam sogar zu einem Krankenhausaufenthalt, weil eine Schmerzattacke so massiv war, dass wir hier 3 Stunden lang mit dem RTW, mit Notarzt überlegt haben, was ist jetzt besser, ins Krankenhaus zu fahren oder doch lieber zu Hause zu bleiben und abzuwarten. Und letztendlich war dann klar, das ging so nicht. Also sie muss auf jeden Fall ins Krankenhaus, was wir dann auch gemacht haben. Aber durch den Stress des Aufenthalts im Krankenhaus hat sich ihr Zustand dauerhaft verschlechtert. Seitdem konnte sie sich nicht mehr aufsetzen. Sie konnte auch nicht mehr aus dem Bett aufstehen. Seitdem liegt sie im Bett, hat es nicht einmal mehr verlassen. Seit April 2025. Durch den Stress im Krankenhaus konnte sie eine Woche lang gar nicht mehr auf ihr Handy schauen, so gut wie gar nicht sprechen. Die Geräuschempfindlichkeit war furchtbar quälend. Ich musste mich auch im Haus absolut ruhig verhalten. Also sprich, ich konnte mir nicht normal Essen zubereiten, ich konnte nicht abspülen und, und. Paulis Haare zu kämmen, Körperpflege, sie zu waschen, das war seitdem generell kaum mehr möglich, weil sie einfach diese sensorischen Reize nicht mehr aushalten konnte. Das Spezialzentrum empfahl eine Versorgung durch das Palliativteam. Es wurde gesucht, aber die Palliativteams lehnten ab, bis heute. wurde ein Pflegegrad festgestellt. Leider führte die Anwesenheit der Gutachterin im Zimmer, die war etwa eine Minute drin, zu einem Crash. Pauli wurde von ihr angesprochen, obwohl vorher kommuniziert war, dass Pauli nicht sprechen kann und die Geräusche des Sprechens sie überlasten werden. Auch Geruch, Duftstoffe der Gutachterin verursachten so starke Probleme durch das Mastzellaktivierungssyndrom. Leider wurde auch kein hoher Pflegegrad anerkannt. Die Pflegegutachterin meinte, es ist davon auszugehen, dass es ihr bald wieder besser geht. Sie bekommt keinen höheren Pflegegrad. Ja, also alles sehr frustrierend. Wir versuchten dann alles, um dieses Mastzellaktivierungssyndrom in den Griff zu bekommen. Aber viele Medikamente sind leider unverträglich. Dadurch kamen wir nicht wirklich weiter. Wir haben angefangen, mit einer spezialisierten Ernährungsberaterin zusammenzuarbeiten. Es war alles so frustrierend und die Symptome wurden auch weiterhin immer schlimmer, immer mehr. Die Trinknahrung wurde nicht gut vertragen. Es ging Pauli immer, immer, immer schlechter. Paulis neurologische Reaktion durch dieses Mastzellaktivierungssyndrom, durch Nahrungsmittel, durch Medikamente, die dann Histamin enthalten oder freisetzen, das wurde alles unaushaltbar. Sie hatte massivste innere Unruhe, war rastlos, verzweifelt, hilflos, bekam Angstzustände. Sie bekam Brain Fog, also sprich, sie konnte sich nicht gut konzentrieren, erinnern, konzentrieren. Sie war gereizt, gestresst. Sie hat immer wieder stundenlang geweint, geschrien. Sie hielt, das hielt stundenlang an. Also, sie konnte auch gar nichts dagegen tun. Ich konnte nichts dagegen tun. Wir waren so hilflos, so verzweifelt. Danach verschlechterte sich ihr Zustand oft, weil das natürlich ein irrer Stress war und auch körperlich sehr anstrengend war. Wenn man sich vorstellt, Angstzustände über Stunden zu haben, das entkräftet einen ja völlig. Ja, im Mai 2025 mussten wir dann aus der Not heraus die Haare abrasieren, weil die immer mehr verfilzten und kämmen oder waschen undenkbar war. Es wurde Juni. Pauli hatte etwas Kraft, um von der Trinknahrung auf histaminfreies oder histaminarmes Essen umzusteigen, was bei MCAS total wichtig ist. Und mit der Zeit vertrug Pauli aber immer weniger Nahrungsmittel. Auch diese Zusammenarbeit mit der spezialisierten Ernährungsberaterin, die brachte irgendwie auch keine Verbesserung. Und als es dann Oktober wurde, verlor Pauli wieder enorm an Kraft. Sprechen war kaum mehr möglich. Kauen war anstrengend. Trinknahrung oder Joghurts, die wurden nicht mehr vertragen. Wochenlang aß sie nur Grießbrei, Apfelmus, ganz, ganz, ganz weiche Breze, also nur das Innere. Man muss sich vorstellen, wir haben die Kruste der Breze abgeschnitten. Danach folgten wochenlang Kartoffelbrei, pürierter Kuchen, Suppenbrühe. Also es war total verrückt. Aus unserer Verzweiflung heraus begannen wir die Zusammenarbeit mit einer sogenannten Nutrigenomikerin, die sich die Genetik anschaut und guckt, was da so vorliegt und auf was man achten sollte. Pauli wurde 18 im Oktober. Ein bitterer 18. Geburtstag. Sie verbrachte ihren Geburtstag alleine. Sie konnte keine Musik hören, nicht mit Freunden, nicht mit der Familie telefonieren, niemanden davon sehen. Sie konnte kein besonderes Essen essen oder irgendetwas Schönes machen. So stellt man sich Geburtstag wirklich nicht vor. Nach ihrem Geburtstag ist sie gecrashed, weil die Emotionen, Geschenke, Trauer über den Ablauf des Tages, der eigentlich besonders sein sollte, viel zu viel war. Die Geschenke sind bis heute nicht alle ausgepackt. Im Dezember 2025 hatte sie gar keine Kraft mehr zum Essen, leider auch nicht mehr zum Trinken und es war keine Besserung in Sicht, weswegen wir dann ganz dringend einen Krankenhausaufenthalt zum Legen einer Magensonde benötigten. Ich habe 3 Tage lang rumtelefoniert, um ein geeignetes Krankenhaus zu finden, in dem sie ein Einzelzimmer haben kann und das MCAS mit behandelt werden kann, weil nur das Legen einer Sonde bringt ja nichts, wenn man dann die Sonnennahrung nicht verträgt. Ja, Paulis Zustand war echt schlimm. Wir mussten mit Sedierung ins Krankenhaus gefahren werden, was dann Gott sei Dank aber geklappt hat. 11 Tage kosteten uns dann 1.850 Euro, weil es nur auf der Privatstation ein Einzelzimmer gab. Wir kamen dann wieder nach Hause. Starke Ohrenentzündungen machten ihr Probleme. Sie war völlig entkräftet vom Krankenhausaufenthalt. Sie konnte wieder wochenlang kaum sprechen. Sie sagte schlussendlich, ich kann nicht mehr. Ich möchte Sterbehilfe bekommen. Wir treffen Vorkehrungen, dass sie Sterbehilfe in Anspruch nehmen kann, sobald sie das möchte. Durch die Medikation im Krankenhaus wurden aber Gott sei Dank ihre neurologisch-psychiatrischen Symptome vom MCAS besser. Sie bekam nämlich ein neues Antihistaminikum und dadurch vertrug sie die Sondennahrung auch und wir schöpften Hoffnung, dass es besser wird. Sie erholte sich langsam von dem Crash, aber weiterhin kämpfte sie mit ihren entzündeten Ohren. Wir begannen eine Behandlung gegen den entzündeten Darm und hatten da auch Hoffnung, dass es jetzt hoffentlich besser wird. Aber wie immer im Prozess passierte wieder eine Verschlechterung. Sie vertrug die Sonnennahrung nicht mehr. Wir suchten nach Alternativen, aber alles unverträglich. Seitdem isst Pauli jeden Tag nur noch Kartoffeln, Salz, Öl und Zucker und selbst das löst ab einer bestimmten Menge Symptome aus. Also es ist unvorstellbar, dass man wirklich jeden Tag nur Kartoffeln isst, 3-mal am Tag, weil die Sonnennahrung nicht verträglich ist. Eigentlich reicht ihr die Kraft auch dafür nicht, um das zu essen, aber es geht nicht anders, sie würde ja sonst verhungern. Im April hatten wir eigentlich eine Blutabnahme geplant, aber die hat nicht geklappt, weil ihr Zustand sich verschlechtert hat. Vom Krankenhaus hat sie Infusionen empfohlen bekommen, aber die Hausarztpraxis kann das nicht umsetzen, was die Klinik empfiehlt und so kann sie auch diese Infusionen nicht bekommen. Und leider durch die Verschlechterung kann sie das auch mittlerweile nicht tolerieren, dass ein Arzt oder eine Ärztin kommt und ihr diese Infusion legt. Also geht das mittlerweile gerade gar nicht mehr. Wir haben versucht mit Nahrungsergänzungsmitteln, mit neuen Medikamenten die Situation zu verbessern. Unser Kinderarzt hat sich mit einem Professor ausgetauscht und wir haben alles versucht, um sie irgendwie zu stabilisieren, aber immer wieder lösen auch diese Medikamente neue Symptome aus. Ein bisschen Hoffnung schöpften wir daraus, dass wir schon im November, im Vorjahr, einen Termin in der Long-Covid-Klinik Österreich ausgemacht haben und im April 26 endlich dieser Termin stattfand. Da erfuhren wir nicht viel Neues und wieder wurde uns gesagt, wir sollen eine Medizin versuchen, die sogenannte Chromoglyzinsäure, die wir in der Vergangenheit schon mehrfach versucht hatten. Aber gut, wir versuchten es erneut, aber leider vergebens. Sie wurde nicht vertragen. Ja, so vergeht Woche um Woche und man versucht alles, um irgendwie eine Verbesserung zu schaffen. Man glaubt gar nicht, wie schnell die Zeit nur so verfliegt. Es wurde Mai 2026. Wir mussten Paulis Haare komplett abrasieren, weil Pflege gar nicht mehr möglich ist und die Haare sensorisch gar nicht ertragen werden. Sie wärmen den Kopf viel zu viel. Alles fühlt sich furchtbar an, weil alles verfilzt ist. Auch das Abrasieren ist sensorisch überreizend, aber ja, wenn alles nicht ertragen wird, bleibt es nur noch abzurasieren. Ja, und so kämpfen wir uns wirklich Tag zu Tag durch, Woche für Woche, Monat für Monat und wissen einfach nicht, was zuerst kommt. Eine Verbesserung durch Medikamente, durch Nahrungsergänzungsmittel, durch irgendeine Therapie, die die Forschung vielleicht auftut. Oder entscheidet sich Pauli für die Sterbehilfe, weil sie einfach nicht mehr kann. Es ist einfach auch eine wahnsinnig schwere Situation, weil nur ich als Mutter zu Pauli kann. Sie ist völlig auf meine Unterstützung angewiesen. Wenn sie den Hausnotruf drückt, muss ich zu ihr. Wenn es ihr etwas besser geht, braucht sie die ganze Zeit meine Anwesenheit, weil sie dieses Liegen im Dunkeln und in der Stille ganz alleine mit diesen Symptomen gar nicht ertragen kann. Aber wenn es ihr schlecht geht, ganz schlecht, wir sprechen davon, dass sie es gar nicht aushält, dass ich im Zimmer sein kann, dann muss ich sie leider mit dieser Situation komplett alleine lassen und betrete das Zimmer nur, um ihr Medikamente einzugeben, um ihr Flüssigkeit über die Sonde einzugeben, um die Magensonde zu pflegen. Ja, und das zu tun, worauf nicht verzichtet werden kann. Bei anderen Schwerstbetroffenen ist es leider auch meistens so, dass sie nur die Anwesenheit oder die Pflege durch eine bestimmte Person ertragen, dass sogar selbst meist die Väter, die sie total lieben, nicht ertragen können, dass einfach die alleinige Anwesenheit, der Geruch oder ein Geräusch dieser Person total problematisch ist. Also selbst die Atmung einer Person ist problematisch. Das ist natürlich eine enorme Herausforderung für mich als Mutter, weil ich trotz unregelmäßigem oder fehlendem Schlaf immer funktionieren muss. Immer. Es ist egal, ob ich gerade noch kann oder nicht kann. Ich muss einfach. Dadurch merke ich, dass natürlich mein Gedächtnis immer mehr nachlässt, weil ich total überfordert bin und mein Körper auch zunehmend erschöpft. Leider gibt es da keine wirkliche Hilfe, weil Intensivkrankenpflege für zu Hause wird verweigert. Die gibt es nur, wenn die Situation lebensbedrohlich ist. Ja, und das mit dem lebensbedrohlich, das ist jetzt so eine Sache, die man diskutieren könnte, weil die Situation ist eigentlich lebensbedrohlich, gilt aber offiziell nur als lebensbedrohlich, wenn enorme Atemprobleme gegeben sind oder das Kind wirklich kurz vor dem Tod steht. Ja, es ist auch extrem schwierig, weil man muss sich vorstellen, bei uns im Haus sind immer die Rollos geschlossen. Es ist eine totale Ausnahmesituation. Ich kann nicht die Rollos rauf und runter machen, denn den Lärm würde Pauli nicht ertragen. Außerdem, ich kann sie nicht offen lassen, weil sie das Licht nicht erträgt. Wenn ich die Zimmertür öffne, geht Licht ins Zimmer hinein. Also müssen die Rollos unten bleiben. Ja, weil das wirklich eine irre Situation ist und wir durch andere Schwerstbetroffene mitbekommen haben, dass es eine sogenannte Schallschutzbox gibt, die extra für so Schwerbetroffene erfunden worden ist, möchten wir so eine bestellen. Wir hoffen, dass sich dadurch ihr Zustand stabilisiert und dass auch ich im Haus wieder mehr leben kann, dass ich Licht reinlassen kann, dass ich mir etwas zum Essen zubereiten kann, dass ich abspülen kann, dass ich mit jemand sprechen kann, dass ich telefonieren kann. Weil so wie es jetzt ist, ist es wirklich unerträglich. Diese spezielle Box wird uns um die 40.000 Euro kosten, weswegen wir eine GoFundMe-Spendenaktion ins Leben gerufen haben, weil das ist natürlich unbezahlbar sonst. Und wir sind überglücklich und so dankbar, dass schon ganz, 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 ganz viele Menschen gespendet haben und wir circa 10.000 Euro mittlerweile gesammelt haben und wir hoffen einfach auf weitere Unterstützung. Wir werden die Box jetzt dann bestellen und hoffen, dass sie Pauli Entlastung bringt und auch mir Entlastung bringt. Und dass sich dadurch Paulis Zustand auch stabilisieren wird, weil momentan leidet sie einfach darunter, wenn Hubschrauber über unser Haus fliegt, wenn Flugzeuge drüber fliegen, wenn die Nachbarn Rasen mähen, wenn das Motorrad knattert, der Nachbarshund bellt und, und. Ja, Paulis Papa ist natürlich auch super engagiert. Der hat mittlerweile Paulis Hund zu sich aufgenommen, weil ich nicht Pauli und den Hund versorgen kann. Ich kann ja auch das Haus nicht verlassen, sprich, ich kann ja gar nicht Gassi gehen. Er hat monatelang die Hasen versorgt, weil ich mich 24/7 nur um Pauli kümmern konnte. Mittlerweile teilen wir uns das auf. Also zusätzlich zu seinem Vollzeitjob und einem Haufen Bürokratie, die anfällt mit so einer Erkrankung, kümmert er sich noch dazu um all das mit. Ja, glücklicherweise können Pauli und der Vater ab und zu ein wenig über WhatsApp kommunizieren und er schickt Pauli die Bilder von ihren Tieren und er hat Kameras installiert, worüber Pauli ab und zu ihre Hasen beobachten kann. Das tut ihr total gut, weil sie vermisst ihre Haustiere unglaublich. Die waren ihr so wichtig. Wenn man sich vorstellt, dass ein junger Mensch einfach nicht die Kraft hat, mit Freunden rauszugehen, aktiv zu sein, dann sind natürlich die eigenen Haustiere total wichtig. Aber die Haustiere können nicht zu ihr. Sie würde von dem Geruch oder den Gefühlen der Freude oder dem Gefühl des die Tiere Vermissens crashen. Es ist auch körperlich zu anstrengend. Und dadurch können die Tiere nicht zu ihr. Ihr Hund konnte sie schon ein paar Mal an ihrem Bett besuchen. Zweimal in den letzten 6 Monaten. Dafür nahm sie halt allerdings auch das in Kauf, dass die Symptome mehr werden. Man zahlt einfach einen hohen Preis für so eine Aktion. Damit das Schicksal, was Pauli und so viele anderen haben, nicht sich x-mal wiederholt, braucht es noch so viel Öffentlichkeitsarbeit. Es braucht so viel mehr Information in der breiten Öffentlichkeit über diese Erkrankung. Wenn wir oder die Ärzte früher Bescheid gewusst hätten, was diese Krankheit genau ist oder was es bedeutet, auf was man achten muss, und hätte man zum Beispiel auch schon früh von Medikamenten gewusst, dann wäre es vermutlich erst gar nicht so schlimm geworden, wie es Pauli jetzt geht. Die Anzeichen für die Begleiterkrankungen wie des MCAS oder des POTS, die waren da, aber wir kannten es nicht, die Ärzte kannten es nicht. Nicht mal Spezialisten wie der Lungenfacharzt, der Herzspezialist, der Internist, der Kindergastroenterologe, niemand hat das erkannt. Also das ist eigentlich echt unfassbar zum Kopfschütteln. Und wenn das so weitergeht, dann wird es immer wieder dazu kommen, dass schwer und schwerst betroffene Sterbehilfe als letzte Möglichkeit sehen, dieser Krankheit und diesem Leid zu entkommen. Man muss sich vorstellen, die Deutsche Gesellschaft für humane Sterbehilfe hat im letzten Herbst eine Konferenz abgehalten, weil die schockiert sind, wie viele, auch gerade junge Menschen mit ME, sich an sie wenden und um Erlösung bitten, weil es einfach nicht genug Forschung und Medikamentenentwicklung gibt, weil die Politik es komplett nicht ernst genommen und verschlafen hat. Für unter 18-Jährige, muss man sich vorstellen, gibt es gar keine Hilfe, denn sie dürfen Sterbehilfe gar nicht in Anspruch nehmen. Sie müssen es aushalten, auch wenn sie sagen, sie können nicht mehr. Sie müssen es einfach aushalten. Wie soll man das denn aushalten? So eine Symptomlast. Und wie soll ich als Mutter das aushalten, dass es meinem eigenen Kind so schlecht geht? Und das über Monate, über Jahre, das zerreißt einem das Herz. Das kann man nicht aushalten, man geht selber daran kaputt. Und man ist so alleingelassen in einer der schlimmsten Situationen, die man sich vorstellen kann. Selbst engagierte Ärzte können wenig bewirken. Sie lernen das nicht in ihrer Ausbildung. Fortbildungen zu dieser Erkrankung fehlen. Es gibt viel zu wenig Ursachenmedikamentenforschung. Es wird immer noch viel zu viel auf die Psyche geschoben. Es wird versucht, mit schädigender Aktivierung zu helfen. Man macht die Leute nur noch mehr krank. Es gibt keine Krankenhäuser, die für Behandlung von ME/CFS-Patienten ausgerichtet sind. Und es gibt auch nicht die Finanzierung, Schwerstbetroffene monatelang zu behandeln. Und die gibt es. Es gibt Schwerstbetroffene, die keinerlei Nahrung mehr vertragen, die Sonnennahrung nicht vertragen. Und die Krankenhäuser bekommen das nicht finanziert, diese Menschen zu behandeln. Wer sich leisten kann, verschiedene Medikamente zu testen, vorausgesetzt, man findet einen Arzt, der es einem verschreibt. Wer nicht, der muss halt alles so aushalten, wie es ist. Ja, selbst mit Medikamenten ist es so grausam, diese Krankheit auszuhalten. Was wünschen wir uns? Ärzte sollen Verantwortliche aus der Politik heranziehen. Die sollen ihnen sagen, wie krass dieses Thema ist und wie überfordert sie damit sind. Die Politik muss das mitbekommen. Es braucht Fortbildungen. Es braucht Aufklärung darüber, dass diese Erkrankung nichts mit Psychosomatik zu tun hat, sondern dass es körperliche Ursachen hat und dass es Medikamente dagegen braucht. Die Symptome müssen endlich richtig ernst genommen werden. Und man braucht gute Ratschläge und nicht wie, machen Sie mehr Sport, bewegen Sie sich mehr, gehen Sie weiter zur Schule oder zur Arbeit. Denn das macht alles nur noch schlimmer. Man muss Patienten mit dieser Erkrankung begleiten, sich einlesen, informieren, Kontakt zu Spezialisten aufnehmen. Man muss akzeptieren, dass der Kontakt meist über Angehörige erfolgt, weil die Patienten selbst nicht die Kraft haben. Und dass die Patienten nicht mehr in die Praxis kommen können und trotzdem eine Behandlung brauchen. Was glaubst du, wie oft ich mir anhören musste? Nee, also wenn Polly nicht kommt, dann können wir auch nichts machen. Und dann kann man sich leider nur selbst Privatärzte leisten, die über Telemedizin behandeln. Was erwarten wir von der Politik? In der Corona-Zeit war schnelles Handeln kein Problem. Es hieß, es ist alles ganz schlimm und es muss schnell was getan werden und es wurde auch ganz schnell was getan. Jetzt ist es auch ganz schlimm. Die Erkrankten, die leiden so massiv. Sie werden nicht gut versorgt, sie werden alleine gelassen und trotzdem passiert nicht schnell etwas. Man möchte in den nächsten 10 Jahren mit 500 Millionen weiter forschen und mal gucken und Medikamente entwickeln, die es dann vielleicht im besten Fall in 10 Jahren gibt. Wie soll mein Kind 10 Jahre so weitermachen? Mein Kind gibt es in 10 Jahren nicht mehr. Mein Kind gibt es in ein paar Monaten schon nicht mehr, wenn nicht irgendetwas passiert. Wenn wir nicht die Glücklichen sind, die durch irgendein Medikament Verbesserung ermöglichen können. Das ist unfassbar, wie weggesehen wird von der Politik. Jetzt im Mai 26 gab es die Liegendemos, da wurde darauf aufmerksam gemacht. Es gibt den ME/CFS Awareness Day, bei dem Gebäude blau angestrahlt werden, um aufmerksam darauf zu machen. Wollen wir hoffen, dass etwas passiert, und zwar schnell. Der Staat sollte sich um seine Bürger kümmern. Es sind so viel mehr betroffen als zum Beispiel von Multipler Sklerose. Und die Lebensqualität ist durch Statistik erwiesen deutlich schlechter als zum Beispiel bei Krebs, Multiple Sklerose, AIDS und. Es ist die Krankheit mit der allerschlechtesten Lebensqualität von allen Erkrankungen, die es gibt. Das ist doch erschreckend, oder? Es gibt sogenannte PET-NET-Zentren, Long-Covid-Zentren, die sollen Betroffene diagnostizieren und ihnen helfen, aber sie sind keine Hilfe im Alltag. Sie sind völlig überlaufen, überarbeitet. Die können somit echt wenig helfen. Es gibt irre lange Wartezeiten, die zur Verschlechterung des Krankheitsbildes führen, bis man endlich mal da dran genommen wird. In einem Interview sagte Professor Dr. Behrens, die führende Forscherin für Kinder, Jugendliche und junge Menschen und die das PetNet aufgebaut hat und dafür verantwortlich ist, sie sagt, dass genau das verhindert werden müsse. Man müsse Patienten früh sehen, früh diagnostizieren, früh die drohende Verschlechterung durch schnelle Maßnahmen stoppen, verlangsamen, den Krankheitsprozess aufhalten. Aber das passiert nicht. Und es braucht so etwas wie Palliativteams, die aber speziell auf ME/CFS geschult sind. Also quasi ME-Teams, die nach Hause kommen, die Diagnostik zu Hause machen, die Behandlung zu Hause anbieten.
Und was würdet ihr euch wünschen, also vom medizinischen Personal, von der Politik vor allem auch, von eurem Umfeld? Was bräuchtet ihr und auch andere Menschen mit ME?
Was wünschen wir uns? Wir wünschen uns mehr Menschlichkeit. Wir wünschen uns, dass die Politik diese Menschen, ihre Bürger sieht und nicht mehr so leiden lässt. Wir wünschen uns, dass alle Menschen in unserer Gesellschaft immer, immer mehr über diese Krankheit sprechen. Unsere Politiker anschreiben, regional, auf der Bundesebene, dass Freunde, Nachbarn, Verwandte, Kollegen darauf aufmerksam gemacht werden, dass es diese Krankheit gibt. Denn die Kranken, die können es nicht mehr selbst, die können nicht mehr darüber sprechen. Teilweise gibt es Erkrankte, die über Insta aufmerksam machen, die Politiker anschreiben, wenn sie die Kraft noch dazu haben. Aber ganz viele Erkrankte verschwinden in der Dunkelheit, in ihren Zimmern, in denen sie still liegen, weil sie keine Kraft mehr haben, für sich selbst zu kämpfen, sich um sich selbst zu kümmern. Sie brauchen Unterstützung durch Nichtbetroffene, durch die Liegendemos, durch Awareness Days, durch Aufmerksam machen auf die Betroffenen, durch Auffordern der Politik, diese Betroffenen nicht mehr länger so leiden zu lassen. Was könnt ihr alle tun? Ihr könnt genau das tun, was ich gerade gesagt habe. Ihr könnt Accounts auf Insta folgen oder auf anderen Social-Media-Kanälen wie Kinder-ME/CFS, Mein Kind kann nicht mehr, Nicht genesen, Nicht genesen Kids, Fatigatio, ME/CFS Deutschland, ME/CFS Research Foundation, die Spenden sammelt, um die Forschung voranzutreiben, um die Medikamentenentwicklung voranzutreiben. Vielleicht könnt ihr aufmerksam machen auf die ME Research Foundation oder ihr spendet jeden Monat monatlich 2 Euro, 5 Euro, 10 Euro, 15 Euro, was euch möglich ist. Eine Betroffene hat einen Spruch geprägt, der heißt Act Now. We can't keep waiting. Und genau das sagt auch meine Pauli in Großbuchstaben. Handelt jetzt, wir können nicht länger warten, wir können nicht mehr. Bitte, wir können nicht mehr Jahre warten. Handelt jetzt, tut etwas, bitte. Schaut hin, habt Mitgefühl mit uns und lasst uns nicht allein im Dunkeln liegen. Danke dir, Andrea. Wir haben so viel über das Thema gesprochen und ich danke dir so sehr, dass du hinschaust, dass du diesen Menschen eine Stimme gibst, einen Raum gibst, denn sie können es nicht mehr selber. Sie können nicht selber zu den Veranstaltungen gehen, wie zu einer Bürgersprechstunde oder, wie ich jetzt in der Zeitung gelesen habe, zu einer Veranstaltung, bei der die Politiker, die für Pflege zuständig sind, den Betroffenen zuhören. Nein, wir können da nicht hingehen. Und selbst ich als pflegende Angehörige, ich kann da nicht hingehen, weil ich kann das Haus nicht verlassen und ich habe auch gar keine Kraft dazu. Wir brauchen so dringend gesunde Menschen, die für uns einstehen, die sich für uns engagieren. Es ist einfach bitter, was diese Erkrankung macht. Und ich kann nur sagen, wirklich, es kann jeden treffen. Und wir hätten niemals gedacht, dass es uns trifft. Und wir hätten uns das Ausmaß dieser Erkrankung in unseren schlimmsten Träumen nicht vorstellen können.
So, jetzt habt ihr ganz, ganz, ganz viel gehört von der Marie. Ich musste tatsächlich, ich habe es jetzt auch nochmal angehört, ein bisschen weinen. Einfach, weil es mich so trifft. Ich nehme an, vielen von euch geht's genauso. Vielleicht haben es viele auch gar nicht ganz geschafft. Ich hoffe aber schon, weil ich euch hier am Ende, genau wie die Marie, auch nochmal bitten möchte, eure Stimme dafür zu verwenden. Macht ein bisschen aufmerksam auf die Krankheit. Wenn ihr was spenden könnt, total super. Wenn euch das finanziell nicht möglich ist, dann teilt einfach gern die Podcast-Folge. Ich versuche möglichst viele von den Profilen, die die Marie erwähnt hat, zu verlinken unter der Podcast-Folge. Und werde auch ihr GoFundMe verlinken, ich bin ganz durcheinander und berührt gerade noch für die Schallbox. Also ich finde, das hat ganz eindrücklich gezeigt, wie doll allein diese Familien gelassen werden, sei es finanziell, sei es emotional, sozial. Also das ist wirklich ganz, ganz, ganz schwierig. Und ich hoffe, ihr habt die Folge gehört, einfach auch schon, dass wenn in eurem Umfeld die Krankheit auftreten sollte und ihr da erste Anzeichen erkennt, damit ihr richtig handeln könnt, damit ihr eben nicht wie so viele Betroffene diesen ganzen schädlichen Empfehlungen folgt, die dann kommen, die leider die Situation um ein Vielfaches verschlechtern, einfach nur, weil so wenig Wissen drüber da ist. Und ja, drückt mal echt heute alle in Gedanken diese wunderbare, tolle Marie, die alles gibt für ihre Tochter, auch den Papa, der da so unterstützt, und natürlich auch unbedingt die Pauli, diese junge Frau, die das alles ertragen muss und die so wahnsinnig stark ist trotzdem, obwohl sie es natürlich nicht sein muss, natürlich darf sie schwach sein, bei all dem, was sie da aushält, es ist unglaublich. Also Pauli, ich weiß, du kannst es nicht hören. Vielleicht kann deine Mama dir das von mir ausrichten. Also ich habe größten Respekt vor dir und ich wünsche mir so, so sehr, sorry, ich bin schon wieder am Heulen, dass sich da einfach was tut, dass es rechtzeitig passiert, damit es dir endlich besser geht. Ich wünsche mir das ganz, ganz doll für dich. Und wie gesagt, ihr seid jetzt alle meine MultiplikatorInnen und helft hoffentlich, das in die Welt rauszutragen, weil es eine Folge ist, die mir ganz, ganz besonders am Herzen liegt. Ich danke euch herzlich. Ich danke dir nochmal, Marie. Vielen, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, ob du es anhören kannst. Wahrscheinlich hast du wenig Gelegenheit dazu. Aber ich schreibe es dir auch gleich nochmal. Wir sind ja in Kontakt. Und danke dir, dass du so offen und ehrlich eure Geschichte erzählt hast. Ich danke euch auch und bis bald. Tschüss, ihr Lieben.
Wenn du Fragen oder ein Wunschthema hast, was ich gern behandeln soll, dann schreib mir doch bitte einfach an info@ad-bedürfnisorientierte-beratung.de. Bis zum nächsten Mal bei Zeit zu wachsen.